Wenn ich mir so die verschiedenen Berichte rund um die Geburt von Jesus in der Bibel mal anschaue, dann können wir schon den Eindruck gewinnen, dass das Ganze ziemlich chaotisch und planlos abgelaufen ist. Warum musste die Hochschwangere Maria und ihr Mann gerade dann nach Bethlehem gehen, als sie gerade schwanger war? Und warum gerade an einen Ort, wo wegen der Steuerschätzung alles total überlaufen war? Und Maria dann in den primitivsten Verhältnissen ihr Kind zur Welt bringen muss. Gott, der doch seit der Geburt, dieser Geburt schon, der diese Geburt schon kurz nach der Schaffung der Menschen, nach der Erde, nach dem Sündenfall schon davon gesprochen hat, dass da der Erlöser kommen wird, hatte doch eigentlich genügend Zeit, das alles perfekt zu planen. Und es wirkt so, als würde Gott die Kontrolle dieser ganzen Sache verloren gegangen sein und er hat es einfach mal laufen lassen. War es so? Das wollen wir uns mal anschauen. Was anderes, was wir uns anschauen, ist etwas sehr Spannendes. Es geht darum, dass wir uns mal mit den Hirten und der heiligen Familie beschäftigen. Wie ging es den Hirten in dem Moment, wo die Engel da kamen? Was haben sie da erlebt? Und wie ging es, als Jesus geboren wurde, der heiligen Familie? Haben beide das gleich erlebt? War da ein Unterschied? Und was hat das mit uns zu tun? Aber beschäftigen wir uns zuerst mal mit der Frage, ob Gott in dem Chaos rund um die Geburt von Jesus her gewesen ist oder ob er da irgendwie das hat einfach so laufen lassen, weil es nicht anders mehr ging. Wenn wir uns mit diesen Ereignissen genauer beschäftigen, dann werden wir feststellen, dass selbst die unmöglichsten Umstände, die Ereignisse, die dort beschrieben sind, voll in Gottes Plan passen. Gott hat alles genau akribisch geplant und er hat es durchgeführt. Und deswegen kann auch Paulus den Galatern über diese Geburt schreiben, Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Die Geburt von Jesus ist Teil von Gottes Heilsplan, Rettungsplan. Und unter den Heilsplan versteht man das, dass es seit dem Sündenfall bis zur Wiederkunft Jesus einen Plan bei Gott gibt. Da wurde Jesus eingeplant als Retter und es geht dann bis dahin, bis zu seinem Wiederkunft. Dieser Plan zieht sich wie ein roter Faden durch das Alte wie Neue Testament. Und dieser Plan folgt einem genauen Drehbuch. Nichts hat Gott dem Zufall überlassen und alles, was damals passiert ist, aber auch alles, was auf dieser Erde gerade passiert und was auch in Zukunft noch passieren wird und auch alles, was wir ganz persönlich erleben, baut Gott in diesen Heilsplan mit ein. Der Ukraine-Krieg, die Corona-Krise, die geht nicht an Gott einfach so vorbei oder Gott lässt es zu, sondern Gott sitzt im Regiment. Das heißt nicht, dass er es unbedingt schickt, aber er sitzt im Regiment. Und er baut es dann für das große Ziel, für sein Wiederkommen wieder mit ein. Schauen wir uns mal die verschiedenen Ereignisse, die Lukas berichtet, an und wie Gott da genau geplant hat, was die einzelnen Dinge alle zu bedeuten haben. Da ist zunächst mal die Info, die Lukas gibt, dass der römische Kaiser Augustus, der hieß mit vollen Namen Gaius Claudius Caesar Octavianus, dass der an der Macht ist. Was ist das Besondere? Warum erwähnt er das? Dieser Kaiser schaffte den römischen Frieden, den sogenannten Pax Romana. Und dieser Friede hat 200 bis 250 Jahre gehalten. Und das Besondere war, in dem gesamten römischen Weltreich, das war damals das bekannte Weltreich, es war nicht die ganze Welt, aber das Weltreich der damaligen Zeit, da herrschte Frieden drin. Es gab zwar an den Rändern des römischen Reichs zur damaligen Zeit Kriege, Aber innerhalb des Reiches war ein großer Frieden. Und das hatte zur Folge, dass es keine Gefahr war, in diesem Reich umherzureisen und Handel zu treiben. Und da die Handelsstraßen gut ausgebaut waren, konnten Informationen sicher und gut weitergegeben, als das vorher der Fall war. Und diese guten Voraussetzungen, nämlich die sicheren und schnellen Kommunikationswege, war ganz entscheidend dafür, dass sich später das Evangelium besonders schnell ausbreiten konnte. Es ist also kein Zufall, dass Jesus genau in diesen Pax Romana hineingeboren wurde und nachher gekreuzt gestorben und dann das Evangelium sich dermaßen schnell im damaligen Römischen Reich ausbreiten konnte. Gottes geniales Timing zeigt sich auch noch an einer anderen Stelle. Lukas berichtet, dass wegen der Steuerschätzung alle Bürger des Römischen Reiches an den Geburtsort zurückkehren mussten. Warum macht er das? Ist ja ganz klar. Das Römische Reich war ein Riesenreich und es kostete sehr viel Geld. Und was muss ein Kaiser machen, um genügend Geld zu bekommen? Er muss die Steuern eintreiben. Und deswegen wollte er wissen, mussten die Leute wieder zurück an ihren Geburtsort. Nicht aus dem Grund, weil man die dann besser zählen konnte als irgendwo anders. Nein, dort, wo sie zurückgegangen sind, hatten sie sehr häufig noch Grundbesitz. Und deswegen konnte man das besser schätzen, wenn man da vor Ort war. Und Josef und sehr wahrscheinlich Maria, das wird nicht genau gesagt, stammten beide aus Bethlehem. Und die mussten jetzt wegen dieser Schätzung wieder zurück nach Bethlehem. Diese Heimreise, die die beiden von Nazareth nach Bethlehem zurücklegen müssten, die war sicherlich keine gemütliche Touri-Tour, wie wir es vielleicht machen, wenn wir in Israel sind, sondern das war, wie ich finde, eine einzige Tortur. Maria ist hochschwanger und muss die 170 Kilometer wahrscheinlich auf einen Esel zurücklegen. Ich habe mich gefragt, ob der Maria bei diesem ganzen Geschuggel nicht irgendwann im Vorfeld, schon bevor sie in Bethlehem angekommen ist, die Fruchtblase geplatzt ist. Scheinbar nicht. Aber warum Gott es so wichtig ist, dass Maria ihr Kind in Bethlehem zur Welt bringt und nicht in Nazareth? Das liegt daran, dass der Prophet Micha damals 700 Jahre vor Jesu Geburt vorausgesagt hat, der Messias muss in Bethlehem geboren sein. Das ist so elementar wichtig. Wenn Jesus nicht in Bethlehem geboren worden wäre, hätte sich die Prophetie nicht erfüllt und dann hätte Jesus ans Kreuz gehen können, alles machen können. Es wäre nicht der Messias gewesen. Deswegen, als der Philippus hört, als der Jesus die Jünger rekrutiert hat, kommt der Dings zum Philippus, der Bruder, und sagt, hier, wir haben den Messias gefunden. Und dann sagt er, ja, was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Da sagt er nicht, dass die Menschen in Nazareth besonders schlecht waren. Die waren genauso gut wie in Bethlehem. Nein, Nazareth konnte nicht der Geburtsort des Messias sein. Und deswegen musste das in Bethlehem sein. Und dieser Philippus hatte alttestamentliche Prophetien im Ohr. Der wusste, was ist los und was ist richtig. Und deswegen sagt er, wer kann denn ein Messias aus Nazareth kommen? Dass Maria ihr Kind in einer so primitiven Unterkunft wie einem Stall oder es könnte auch Höhle gewesen sein, das gab es damals sehr häufig, zur Welt bringen muss, wird manchmal ja so gedeutet, dass die Menschen ja in der Zeit so lieblos und unfreundlich waren. Die hatten alle nur so ihre eigenen Geschäfte im Kopf und die waren ja Stress, so wie an Weihnachten haben wir keine Zeit für jemanden irgendwie noch. Und dann haben sie leider verpasst, die Chance zu nehmen, den Sohn Gottes aufzunehmen. Diese Behauptung, die klingt sehr logisch und auch spannend, kann man auch schön eine Predigt einbauen, aber wie die damalige Situation gewesen ist, die sieht meines Erachtens ganz anders aus. Wir müssen zuerst mal sehen, dass die damalige jüdische Kultur sehr gastfreundlich gewesen ist. Man hat, wenn jemand in Not war, versucht immer zu helfen. Und Maria war in dem Fall ein Notfall. Die war hochschwanger, da musste das Kind jeden Moment kommen. Und außerdem war es so, dass Maria und auch Josef sehr wahrscheinlich noch Verwandte in Bethlehem hatten. Also die hätten die normalerweise auf jeden Fall aufgenommen. Das ging gar nicht anders. Dass das aber nicht passiert ist, muss an der katastrophalen Situation damals in Bethlehem gelegen haben. Wir müssen uns das vorstellen, das war ein Dorf, ein kleines Dorf. Und wegen der Steuerschätzung war da tierisch was los. Plötzlich tauchen da Menschenmassen auf und die übersteigen die Schlafkapazitäten ins Hundertfache. Alles ist ausgebucht und total überlaufen. Wenn in Lehnheim plötzlich auf einmal mehrere hundert Menschen eine Unterkunft nur in Lehnheim bekommen müssten, da wäre doch Land unter. Und so muss das gewesen sein. Es bleibt bei Maria nichts anderes übrig, als dass sich das Kind in einem Stall oder Höhle, die neben einer Herberge war, zur Welt bringt. Und weil da Tiere waren, nimmt man an, dass es eben Stall sein könnte, aber auch in der Höhle drüben war das so aufgeteilt, da gab es nochmal einen Bereich für die Tiere. Es hat gewärmt und das war nicht das Schlechteste. Aber es liegt daran, Futterkrippe ist ein Hinweis darauf. Auch wenn es keine Böswilligkeit ist, dass Maria keine gescheite Unterkunft findet, so besitzt diese primitive Verhältnis bei der Geburt, wie ich finde, eine tiefe Symbolik. Jesus, der vor 9 Monaten noch in dem himmlischen Palast war, in der Herrlichkeit beim Vater und beim Heiligen Geist, der steigt herab und gibt alles das auf, alle Privilegien, ich habe es gestern gesagt. Er verlässt diesen himmlischen Palast und er kommt runter und er wird Mensch. Er kommt zu einem stinkenden, schmutzigen Stall zur Welt. Und das zeigt, dass Gott sich nicht zu schade ist, zu uns Menschen zu kommen. Er nimmt die primitivsten Verhältnisse in Kauf, nur um bei uns Menschen zu sein. Und damit er uns dann später erlösen kann, das ist das Entscheidende. Und alles geschieht nur aus einem einzigen Grund. Aus einem anderen Grund kann jemand das nicht machen, das ist Liebe. Weil Gott dich und mich so sehr liebt. Wenn wir uns das anschauen, dann werden wir feststellen, dass die Geburt von Jesus bis in den kleinsten Bereich genau geplant ist. Nichts hat Gott dem Zufall überlassen und uns, oder wie es bei uns aussieht, so einen chaotischen Ablauf. Das war nicht. Es war genau geplant und Gott hat es genau durchgeführt. Kommen wir nun zu dieser zweiten Frage. Wie es der heiligen Familie und den Hirten bei der Geburt ging. Lukas berichtet uns, kannst du eins weitermachen? Ja, ich habe es angeschaltet. Also wenn ich hier... er hat es weitergemacht, danke. Da heißt es jetzt bei Lukas, in dieser Nacht bewachten draußen auf dem Felde vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr. Die Hirten sind die ersten Zeugen des wichtigsten Ereignisses der Weltgeschichte. Sie erfahren von den Engeln, dass der Messias geboren worden ist. Man nimmt an, dass die Hirten zur damaligen Zeit arm gewesen sind und eigentlich so verachtet am Rande der Gesellschaft. Warum sich das so geändert hat, die negative Einstellung dazu, das ist unbekannt. Aber bekannt ist ja auch noch, dass Mose und David auch Hirten gewesen sind. Und die hatten eine ganz andere Stellung dort. Dass Gott die Engel zu dieser verachteten Gruppe von Menschen schickt, liegt nicht nur daran, dass Jesus jetzt nur zu den Verachteten, zu den Armen kommt. Er kommt zwar zu diesen Menschen, er kommt zu Prostituierten, zu Zöllnern und Sündern, aber genauso kommt er zu den wohlhabenden und angesehenen Menschen der Gesellschaft, wie zum Beispiel die Weisen aus dem Morgenland. Die waren steinreich, genauso wie Zachäus oder Nikodemus. Entscheidend ist also nicht die äußere, sondern die innere Einstellung, die ein Mensch gegenüber Gott hat. Und deswegen sagt Jesus auch, das ist die nächste Folie, Conny, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Gott schickt also den Engel zu den Hirten nicht deswegen, weil Gott sie jetzt mehr liebt als andere, weil das größere Sünder sind, weil sie sozial schwächer sind, sondern weil diese Menschen wissen, dass sie Sünder sind, dass sie Gott nötig haben. In dem Besuch der Hirten blitzt, wie ich finde, so Gottes göttliches Prinzip durch. Jesus kommt zu uns und er nimmt uns an, nicht weil wir so toll sind und weil wir es verdient hätten, sondern weil es reine Gnade Gottes ist, dass er das macht. Um Gnade geht es auch in dem Moment, als die Hirten die Engel sehen und die erschrecken sich zu Tode. Und diese Reaktion, das ist spannend, wenn ihr die Bibel mal lest, Begegnung mit Engel, das ist überhaupt nicht so schön, sondern das setzt den Leuten richtig zu. Das liegt einmal daran, dass unsere Vorstellung oft auch die man da dargestellt hat, die Engel so süß sind und so knuddelig, so klein mit Pausbäckchen, blonden Locken und so. Das ist nicht so gewesen. Ich glaube, dass die manchmal furchteinflößend waren. Und das andere, was damit zusammenhängt, warum die wirklich Todesängste bekommen, war, dass sie begreifen, dass sie es mit der Heiligkeit und der Gegenwart des allmächtigen Gottes zu tun bekommen. Gott war nicht selbst anwesend, aber diese Engel haben das ausgestrahlt. Und sie begreifen plötzlich, wie sind wir denn? Wir sind nicht heilig, wir sind sündig. Und wir haben eigentlich keine Existenzberechtigung zu leben. Und die Menschen erinnern sich dann oft daran, was Gott im Alten Testament im 2. Mose 22 sagt, dass kein Mensch überleben kann, der Gott sieht. Genau wie Petrus nach dem Fischzug begreift, dass er Sünder ist, so begreifen die Hirten plötzlich, dass sie auch vor dem Sünder sind und sie vor dem gerechten und heiligen Gott nicht bestehen können, eigentlich den Tod verdient haben. Und das ist setzt ihnen richtig Angst ein, macht das ihnen. Und in Angesicht ihres Todes spricht der Engel Gottes dann die erlösenden Worte: Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Das ist Evangelium pur. Gott tötet sie nicht, sondern er lässt sie in seiner Gegenwart leben. Und genauso spricht Jesus auch zu uns: Fürchtet euch nicht. Durch Jesus stehen wir nicht mehr unter dem Gericht, sondern dauerhaft unter seiner Gnade. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben, weil Jesus Zorn am Kreuz sich entladen hat. Wir dürfen als Begnadete und Gerechte vor Gott stehen. Nachdem der Engel ihnen diese Gnade zugesprochen hat, berichtet er von der Geburt des Messias. Er würde in einer Futtergräbe liegen und nach der Aufforderung, dass die Hirten dorthin gehen sollen, sich das selbst mal anschauen sollen, passiert Folgendes. Kannst du das nächste Ding? Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Wenn wir uns das mal so bewusst machen, was da passiert, als da bei den Hirten diese Engel auftreten und dieser Chor, das muss bombastisch gewesen sein. Ein wahnsinnig emotionales Erlebnis. Ein genialer, mitreißender, göttlicher Engelchor, begleitet von kräftiger und ergreifender Musik. Und dann noch dieses Licht. Auf einen Schlag ist es in dieser Nacht taghell. Aber das ist nicht so ein Licht, wie wir es kennen von der Sonne oder wenn jemand einen ganz strahlenden Baustrahler irgendwie hat, sondern das ist ein Licht, das in der Qualität und in der Quantität so stark gewesen sein muss, dass es die Hirten bis tief in die Seele getroffen hat. Das ist ein Licht, in der Gott ständig umgibt und das von ihm auch ausgeht. Das muss eine Reinheit und Herrlichkeit gehabt haben. Das muss unbeschreiblich sein. Und die Hirten bekommen jetzt so einen Vorgeschmack von Gottes Herrlichkeit und Ewigkeit. Und die sind total geflasht von diesem Moment. Und wie geht's der heiligen Familie? Wie geht es Josef und Maria mit dem Kind? Hatten die auch so ein bombastisches Erlebnis? War das genauso? Nee, überhaupt nicht. Das müssen wir mal bewusst machen. Wir tun das immer so zusammen, alles und das große Licht kommt dahin und dann kommen noch hier die Weisen aus dem Morgenland und all der Engelschor singt da bei Jesus. Ist nicht gewesen. Zu der heiligen Familie kommen nur 3 Hirten und bringen das, die Botschaft, die sie gehört haben. Es gibt auch kein mega Musikerlebnis und auch keinen mächtigen Chor. Auch kein riesiges Lichtspektakel, sondern in ihrer Höhle spindet eine alte Ölfunzel da ein bisschen Licht. Nicht einmal der Stern, der die Weisen geführt hat, erscheint über den Stall. Die Weisen sind erst 1 bis 2 Jahre später gekommen. Die waren nicht zur selben Zeit da. Maria und Josef erleben in dieser Nacht nichts Spektakuläres. Kein Feuer fällt vom Himmel, keine große Action dabei, nee. Das Einzige, was sie erleben, dass Maria ihr erstes Kind zur Welt bringt. Das ist schon ein Ereignis. Aber das erleben in dieser Nacht viele andere Frauen auch. Und genau diese unterschiedliche Erfahrung, die die beiden machen, diese Gruppe von Hirten und die heilige Familie, dieses emotional bombastische und dieses völlig nüchterne, finde ich, ist ein sehr gutes Beispiel für unsere Glaubensrealität. Manche von uns, die erleben auf einmal eine Heilung, mitten von oben heraus. Sie bekommen von Gott einen genialen Traum geschenkt. Oder sie machen besonders emotionale, tolle Erfahrungen. Und andere von uns erleben überhaupt nichts Besonderes. Sie bekommen von Gott rein nur Worte aus der Bibel oder aus einer Predigt oder was anderes. Aber das ist völlig unspektakulär. Manchmal, ihr kennt es ja auch, wenn man Bibel liest, kann das so trocken sein. Nichts Besonderes passiert. Doch mir ist bewusst geworden, entscheidend ist nicht, wie Gott zu uns spricht, sondern entscheidend ist, dass er zu uns spricht. Und dass er handelt, ob emotional oder nicht, die Botschaft vom Evangelium, die die Hirten bekommen und die heilige Familie erhalten, sind beides mal die gleiche. Sie gilt beiden und sie hat die gleiche Wirkung. Und deswegen ist es für uns hilfreich, dass wir, wenn wir geistlich, emotional nichts erleben, dass wir uns dann an dem festhalten, was Jesus sagt oder die Bibel uns sagt, Gott uns zuspricht. So wie Maria es in der Nacht gemacht hat. Kannst du eins weitermachen? Da heißt es, Maria aber behielt diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Maria hat das ganze Ausmaß von dem, was da gerade passiert hat, wahrscheinlich nicht voll erfasst. Sie wusste, es wird der Messias geboren, das hat sie vorher gehört. Aber was sie da gesagt hat, wird sie nicht voll erfasst haben. Aber Maria geht ein zweites Mal schwanger. Diesmal mit dem, was Gott ihnen sagt. Manchmal müssen wir auch, so finde ich es, schwanger gehen, was Jesus uns oder Gott uns sagt. Wir müssen dann warten, bis Gottes Wort in uns innerlich so heranwächst und zum richtigen Zeit dann geboren wird. Dazu brauchen wir manchmal Geduld, weil vieles, was wir lesen, kann manchmal überhaupt uns nicht ansprechen. Aber irgendwann wächst das und wir bringen es zur Welt und wir verstehen, jetzt ist es das, was Gott uns sagen will. Und dann werden wir auch merken, Gott handelt. Die Hirten, die sind so tief von Gott berührt, dass sie sich entschließen, dann zu Bethlehem zu gehen, um zu gucken, ob das wirklich da passiert ist. Und dann sehen sie mit eigenen Augen, Gott hält Wort. Er hat das versprochen. Und sie erleben dann eine tiefe Freude. Das letzte Bild. Sie lobten Gott und danken ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Wenn diese Welt momentan so chaotisch ist, Wenn es in unserem Leben so chaotisch ist, dann ist wichtig, dass wir wissen, dass Gott unser Leben, die ganze Welt, in seinen Heilsplan mit eingebaut hat. Er hat die Kontrolle über das Leben dieser Welt, auch über unser Leben. Und Gott hält sein Wort. Das kommt früher oder später, erfüllt sich das, was er uns zugesagt hat. Und er schenkt uns seine Freude. Amen.